Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident, Sozialdemokrat. Guten Tag, Herr Thierse.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie da sind und wir begrüßen natürlich auch alle die, die uns jetzt zuhören. Herr Thierse, erzählen Sie doch mal, wo kommen Sie gerade her?
Ich komme aus meinem Büro. Früher war ich jeden Tag im Büro, aber in diesen Zeiten gehe ich nur einmal. Denn man kann doch nicht alles von zu Hause erledigen.
Und einmal Büro, in der Woche, meinen Sie?
Einmal in der Woche, ja. Mhm. Und man kann doch nicht alles von zu Hause erledigen. Und mein Büro ist sehr schön, da gehe ich gerne hin.
Das Wo ist das denn?
Im Hause des ehemaligen Haus des Bildhauers Schadow. Das ist das einzige Künstlerhaus aus der klassischen Periode Berlins, das es noch gibt. Und ich selber habe als Bundestagspräsident dafür gesorgt, dass wir das denkmalgerecht sanieren. Und nun bin ich dann Nutznießer meiner eigenen guten Tat.
Sie ernten Ihre eigenen Früchte sozusagen.
Ja.
Das darf auch mal sein. Wir besprechen die Themen dieses Tages. Unter anderem gucken wir auf die Debatte, die im Bundestag geführt wurde, über die EU-Ratspräsidentschaft, die die Deutschen ja übernehmen am 1. Juli. Und wir sprechen auch über Sprache im Recht. Und das ist ja eins Ihrer Urthemen, denn Sie sind ja von Hause aus Germanist.
Ja.
Das besprechen wir gleich. In dieser Mittagsstunde an meiner Seite Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident, aber auch Germanist. Lange hat er am Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR gearbeitet. Sprache ist also, Herr Thierse, wenn ich das wirklich mal so postulieren darf, ein ganz wichtiges Thema für Sie. Und eine der Diskussionen, die heute geführt werden, ist die Diskussion über die folgende Frage. Sollen im Strafgesetzbuch Begriffe wie Schwachsinn und Abartigkeit stehen, so wie das der Fall ist in § 20 Strafgesetzbuch? Darüber hat der Bundestag heute in erster Lesung beraten und die Idee ist, eben statt Schwachsinn von Intelligenzminderung zu sprechen und statt Abartigkeit von Störung. Ist das eine gute Idee, Herr Thierse? Ist das wichtig?
Ich glaube, es ist eine gute Idee in diesen beiden Fällen. Sonst bin ich eher skeptisch gegenüber Säuberungsakten in der Sprache und in der Öffentlichkeit. Aber man sieht doch, dass Sprache auch in Sprache von Texten zeitgebunden ist. Und Schwachsinn und Abartigkeit sind Ausdrücke aus einer Zeit, wo wir uns den Normen und Regeln noch ganz sicher waren, was normal ist und was davon abweicht. Wir wissen es heute durch Wissenschaft, Medizin, durch kulturelle Entwicklung besser, dass es so eindeutige Zuordnung von richtig und falsch und normal und abwegig nicht mehr gibt. Und deswegen sind das durchaus neutralere, sachlichere Begriffe, die da jetzt verwendet werden sollen. Intelligenzminderung und Störung.
Das heißt, Gesetze müssen aus Ihrer Sicht wirklich gelegentlich sprachlich sozusagen erneuert werden?
Sie müssen nicht, aber wenn einem wirklich Grobes auffällt, ist es sinnvoll, wie ja überhaupt sinnvoll ist, Gesetze hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in gewissen Abständen zu überprüfen. Es gibt inzwischen sicher auch viele überflüssige Gesetze, überflüssige Regelungen.
Schwachsinn, Abartigkeit, da geht es um Gründe für eine mögliche Schuldunfähigkeit im Strafgesetzbuch. Und Intelligenzminderung und Störung können eben als Indiz für Schuldunfähigkeit gelten. Man braucht da tatsächlich diese alten Begriffe natürlich nicht.
Nein, man braucht sie nicht. Und deswegen finde ich es diese Änderung ganz angemessen.
Ein Begriff, über den derzeit ja sehr viel diskutiert wird, der auch im Gesetz steht bei uns, das ist der Begriff Rasse. Der steht im Grundgesetz und Sharon Doduda-Otu, die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises vor 4 Jahren, die dieses Jahr die Eröffnungsrede gehalten hat, beschäftigt sich mit antirassistischer Sprache und plädiert dafür, das deutsche Grundgesetz hier auch umzuschreiben. Das Wort Rasse soll nicht mehr vorkommen, denn sie findet?
Hochgefährlich. Also Rasse verhält sich wie das Wort schwarz, wenn man denkt, es ist eine Tatsache. Ne? Also es gibt keine Menschenrasse. Das wissen wir inzwischen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen, wenn wir das Wort verwenden, einfach so, dann setzt etwas in unseren Köpfen fest, dass ein Mensch wirklich etwas anderes ist, als er tatsächlich ist. Deswegen gibt es viele inzwischen AktivistInnen und PolitikerInnen, die sagen, das Wort Rasse muss gestrichen werden. Aber wir müssen trotzdem in der Lage sein, über Rassismus zu reden und über Diskriminierung zu reden. Es werden verschiedene Vorschläge gemacht, wie man damit dann umgehen kann. In aktivistischen Kreisen reden wir von Rassifizierung, also dieser Prozess, dass eine Person zum anderen gemacht wird. Das wäre eine Möglichkeit.
Also Rassifizierung als Prozess, ein Wort, das den Prozess sozusagen beinhaltet. Vielleicht eine ganz gute Idee.
Ich zögere etwas Zunächst müssen wir uns erinnern, wie der Begriff Rasse dort in das Grundgesetz gekommen ist. Die Väter und Mütter hatten ja die Verbrechensideologie des Nationalsozialismus noch im Gedächtnis. Sie hatten sie erlebt in ihren Folgen. Und Rassismus, die Rassenideologie, war ein Kern dieser entsetzlichen Ideologie. Und deswegen ins Grundgesetz: Niemand darf wegen seiner Herkunft und Rasse, ausdrücklich in Abgrenzung. Es war sozusagen ein antirassistischer Impuls, der dazu geführt hat, dass dieser Begriff im Grundgesetz gelandet ist. Und ich verstehe sehr gut das Anliegen zu sagen, könnten wir das nicht ändern durch einen Begriff, es darf niemand aus rassistischen Gründen oder so. Das will ich unterstützen, aber man soll sich nichts vormachen. Die Tilgung eines Begriffs erledigt nicht die Aufgabe. Und dieser Begriff kehrt wieder in dem Moment, wo wir rassistisch sagen. Wir werden ihn nicht los, weil er ja ein schlimmer Teil von Vorurteilsstrukturen ist, von Ablehnung ist. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen.
Also besser sozusagen den Umgang bewusst gestalten und jedes Mal, wenn wir ihn verwenden, uns dessen bewusst sein, was wir sagen, als dass wir ihn abschaffen. Weil Sie sagen, Abschaffung ist im Grunde nicht möglich.
Man kann ihn aus dem Grundgesetz herausnehmen und ihn ersetzen durch, es gibt ja verschiedene Vorschläge, ethnische Herkunft, das scheint mir nicht ganz genau das Gleiche zu sein, aber es darf niemand aus rassistischen Gründen, dann würde die Intention da bleiben. Aber wir müssen trotzdem auch bei dem Reden über Rassismus immer darauf achten, dass wir diesen nicht, wie soll ich sagen, ubiquitär, fast totalitär verwenden und alles des Rassismus verdächtigen. So dass Leute gar nicht mehr wissen, in welcher Sprache sie überhaupt noch reden dürfen. Mhm. Gerade habe ich gehört, man darf den Terminus schwarz nicht mehr verwenden, Schwarze.
Ja, also.
Ich bin ganz vorsichtig.
Und ich glaube, den darf man eventuell noch verwenden. Ja, nein, oder man soll sagen Person of Color.
Ja, aber entschuldigen Sie, wir sollten dann ein deutsches Wort dafür finden.
Ja.
Man bezeigt doch schon, dass man einen ausländischen Ausdruck verwenden muss, zeigt schon die Schwierigkeit. Und ich will eine Erfahrung und eine Beobachtung mitteilen. Je totaler, je heftiger ein moralischer Vorwurf, ein moralischer Angriff ist, umso heftiger, trotziger die Abwehr und die Uneinsichtigkeit. Und deswegen finde ich auch mit dem Vorwurf des Rassismus sollte man durchaus vorsichtig umgehen, ihn sehr genau beschreiben. Weniger der Angriff als, wie soll ich das nennen, besser den Versuch, Erlebnisse zu teilen, Wahrnehmungen zu schildern, Erfahrungen zu diskutieren. Das heißt, den anderen mitzunehmen in die Erfahrungswelt der Betroffenen. Das ist besser als sozusagen diese moralische Konfrontation und der ständige Verdacht, was alles rassistisch sei. Ich glaube, das macht Menschen unsicher und führt eher dazu, dass sie nicht einsichtig sind, dass sie sich dagegen wehren. Und damit ist nichts getan.
Klar, aber wenn man Erfahrungen mitteilen will, muss man ja sprechen. Insofern muss man eben sehr genau achten, welche Begriffe man verwendet.
Klar, aber dann kommt man eben nicht ohne rassistisch aus und damit wieder Bezug auf einen Terminus, von dem wir wissen, dass wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist. Aber er ist immer noch in der Welt. Und man muss dann über Schwarze und Weiße, über Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher kultureller Prägung, unterschiedlicher sozialer Prägung reden und so weiter. Nicht die Wahrnehmung von Verschiedenheit. Die Wahrnehmung, dass etwas fremd ist, dass ein anderer ist zu verteufeln. Das wäre ich falsch. Wir sind verschieden. Wir sind wechselseitig zueinander andere, auch Fremde. Und erst indem wir uns näher kommen, miteinander reden, werden wir uns vertrauter. Und sind dann immer noch andere, aber dann nicht mehr Fremde.
Gut, aber erstmal dürfen wir uns wahrscheinlich auch fremd sein. Das ist auch in Ordnung.
Ja, ausdrücklich. Und wenn wir gesagt, jemand zu einem anderen zu machen, nein, er ist zunächst immer auch ein anderer und er bleibt es auch, denn wir sind Individuen und dadurch voneinander verschieden. Wir haben als Individuen auch immer die Grenze, über die wir überwinden. Und wir müssen nur wissen, das ist eine Anstrengung, dass wir gar nicht leben können ohne Vorurteile. Es geht gar nicht anders, sondern dass wir das wissen und sozusagen daran arbeiten und zu begreifen, dass wir unsere Vorurteile kennen und uns gewissermaßen immer mal wieder über die eigene Schulter schauen.
So können wir es machen.
Hoffentlich nicht nur anstrengende, sondern gewöhnlich auch lustvolle und heitere Arbeit, finde ich.
Wolfgang Thierse sagt das, ehemaliger Bundestagspräsident, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen jetzt über das reden, was in der Fleischfabrik Tönnies in Westfalen passiert ist. Da ist das Coronavirus nochmal ordentlich unterwegs gewesen, mindestens 650 Infizierte. Die Kitas und Schulen im Kreis Gütersloh mussten wieder geschlossen werden. Es sind gut 7000 Menschen unter Quarantäne. Und was sagt der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen dazu, Armin Laschet? Er hat auf die Frage von Journalisten, die ihn da auf der Straße befragt haben, was der Ausbruch über die bisher erlassenen Lockerungen aussage, das Folgende.
Er sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben den Fall in Coesfeld gehabt. Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben.
Und für diese Aussage, Herr Thierse, wird Armin Laschet jetzt kritisiert, zu Recht?
Also es ist zumindest eine ziemlich ungeschickte Äußerung. Nur erklärlich durch die überfallartige Frage sozusagen auf der Straße. Und er war, was ich verstehe, offensichtlich im Kopf damit beschäftigt, abzuwehren, dass es ein NRW-Problem sei und dass er als Ministerpräsident gewissermaßen schuldig daran sei.
Dass er sozusagen die Lockerungen zu schnell durchgeführt hat zum Beispiel.
Natürlich hat ja sein Minister Laumann sofort gesagt, also in Rumänien und Bulgarien sind die Corona-Verhältnisse und die Infektionen nicht anders als in Deutschland. Also hat er ja dann sofort die Kurve gekriegt. Es geht um Unterbringung und die Arbeitsverhältnisse.
Armin Laschet hat sich jetzt inzwischen verteidigt. Meine Kollegin Marianne Allweis aus unserer Deutschlandfunk Kulturredaktion ist jetzt hier im Studio. Wie hat er sich denn verteidigt?
Also Laschet hat auch nach diesem Satz nochmal gesagt, dass die Fleischbetriebe auch während des Lockdowns weitergearbeitet hätten. Der Ausbruch jetzt könne also nichts mit den Lockerungen zu tun haben. Und dann ist er nochmal komplett zurückgerudert. Er habe nicht gesagt, dass das Virus von außen eingeschleppt worden sei. Bei Tests vor 4 Wochen sei niemand in dem Schlachtbetrieb positiv getestet worden. Und jetzt seien Menschen infiziert. Das zeige, dass man immer wachsam bleiben müsse. Wolfgang Thierse hat auch schon seinen Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann angesprochen. Der hat Laschet danach, wie gesagt, verteidigt. Und er hat auch gesagt, es darf nicht so sein, dass die Menschen, die teilweise aus Osteuropa kommen, am Ende schuld sind.
Das Video wird auf Twitter vor allem massiv diskutiert. Hashtag Tönnies. Kritisiert wird er da auch von Renate Künast, von Frau Göring-Eckardt, vielen anderen. Wie sind noch andere Töne sozusagen der Kritik?
Genau, viele Menschen auf Twitter teilen diesen Hashtag. Er ist gerade der beliebteste in Deutschland, gefolgt vom Hashtag Laschet. Und da wird dann meist die Suche nach einem Sündenbock kritisiert. Und das ausgerechnet von jemandem, der ja politisch Verantwortung trägt für die Arbeitsbedingungen im größten Schlachtunternehmen in seinem Bundesland. Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel, die Fraktionschefin der Grünen, die schreibt, für den einen ist es das chinesische Virus, für den anderen das bulgarisch- und rumänische Virus. Statt Ressentiments zu schüren, erwarte ich von Ministerpräsident Laschet, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu schützen. Auch der Satiriker Jan Böhmermann zum Beispiel vergleicht Laschet indirekt mit dem US-Präsidenten Trump und schreibt, die Bulgaren und die Rumänen sind schuld, wenn Armin Laschet nicht Bundeskanzler wird. Aber auch die Opposition in NRW, die größte Oppositionspartei, die SPD, die kritisiert ihn, hält diese Äußerung für rassistisch und fordert eine offizielle Entschuldigung von Laschet.
Aber es geht ja vor allem tatsächlich um diese unglaublich miserablen Arbeits- und Wohnbedingungen für Menschen, die in der Fleischindustrie arbeiten, oder Herr Thierse? Und gut, dass das Augenmerk da jetzt drauf fällt.
Ja, es wäre gut, wenn es so wäre und man sich nicht nur mit Laschet beschäftigt und auf ihn eindrischt. Also, dass man ihn kritisiert, aber die Art und Weise, wie man jetzt sich ihn verbeißt, finde ich die Sache unangemessen. Wir müssen reden über die hygienischen Verhältnisse, die offensichtlich katastrophal sind in diesen Fleischbetrieben. Wir müssen reden über die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte, niedrigste Löhne, furchtbare Unterbringung etc. Und wir müssen reden über unser Konsumverhalten als Fleisch- und Wurstesser.
Wie kann man denn, wenn wir da noch mal kurz zurückschauen, Frau Allweis, diese Wohn- und Arbeitsbedingungen beschreiben?
Also ich glaube, menschenunwürdig trifft es auf jeden Fall. Die Arbeitsbedingungen sind sehr hart. Das sind vor allem Werkvertragsarbeiter aus dem Ausland, oft eben aus Rumänien und Bulgarien. Die arbeiten lange Schichten in Eiseskälte, ohne Gnade bei Krankheit, oft ohne Deutschkenntnisse, können sich also kaum wehren, werden in Kleinbussen zu unterschiedlichen Betrieben gefahren, wo es eben gerade passt, wo sie eingesetzt werden, leben oft in überfüllten Sammelunterkünften unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Das alles ist ja schon länger bekannt. Nach den letzten Corona-Ausbrüchen im Mai in Fleischbetrieben, erinnern wir uns, hat das Bundeskabinett Eckpunkte beschlossen, um das zu verbessern. Die Große Koalition will Werkverträge verbieten, will mehr kontrollieren, will Bußgelder verdoppeln. Das Gesetz soll im Januar kommen, muss aber noch durch den Bundestag.
Werden wir also gucken, wie das dann sein wird. Würden Sie Herrn Laschet jetzt eine Entschuldigung empfehlen, Herr Thierse?
Also ich glaube, er hat ja den Versuch gemacht, das richtig zu stellen, was seine Intention war. Das ist in der Nähe einer Entschuldigung. Und ich sage nochmal, also mich interessiert die Äußerung von Laschet weniger. Mich interessiert, welche Konsequenzen wir aus diesen dramatischen Zwischenfällen ziehen. Und ich hoffe sehr, dass der Bundestag auch unter den etwas erschwerten Bedingungen der Gegenwart noch im Herbst entsprechende gesetzliche Regelungen verabschiedet, ein anderer Umgang mit den Werkverträgen beziehungsweise sie überhaupt zu verbieten und klare Arbeitsrechtsverhältnisse auch für diesen Bereich unserer Konsumproduktion herzustellen.
Wolfgang Thierse sagt das, ehemaliger Bundestagspräsident. Danke dafür und danke auch an Marianne Allweis für all die Informationen. Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli. Dazu hat Angela Merkel heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben und sie sagt, der Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie, der muss im Mittelpunkt dieser EU-Ratspräsidentschaft stehen. Wir hören sie mal.
Wir leben ja in einer Zeit, in der sich ganz unabhängig von der Pandemie unsere Art zu leben und zu wirtschaften in einem tiefen Umbruch befindet. Getrieben von zwei Entwicklungen. Dem Klimawandel, dem wir mit einer kohlenstoffarmen und in Zukunft CO2-neutralen Lebensweise begegnen müssen, sowie der Digitalisierung, die unsere Art zu arbeiten und zusammenzuleben fundamental verändert, und das in einem rasanten Tempo. Und daraus folgt, die Antwort auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie darf eben keine Rückkehr zu herkömmlichem Arbeiten und Wirtschaften sein, sondern muss den Wandel in ein neues Arbeiten und Wirtschaften stärken und beschleunigen.
Ja, das klingt ja erstmal sehr gut. Hier zu Gast Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident und Sozialdemokrat. Würden Sie der Kanzlerin hier zustimmen?
Ja, uneingeschränkt. Ich glaube, es geht jetzt darum, etwas dramatisch ausgedrückt, Europa zu retten. Denn diese Pandemiekrise hat doch gezeigt, wie fragil dieses Europa ist. Vielleicht kann man das zunächst mal ohne Vorwurf sagen. Angesichts dieser Krise sind die europäischen Länder wieder in nationalstaatlichen Egoismus zurückgefallen. Nach dem Prinzip Me First. Das ist so. Das scheint irgendwie eine menschliche, eine anthropologische Konstante zu sein. Man denkt an sich selbst, an diesen eigenen Kreis, an das eigene Land zuerst.
Gut, wir hatten ein bisschen gehofft, dass wir es in Europa ein bisschen überwunden hätten.
Ja, aber man sieht eben, da, wie fragil das Ganze ist. Und deswegen geht es darum, jetzt in den nächsten Monaten zu zeigen, dass wir in der Bewältigung der Krise europäisch handeln. Stärker europäisch handeln als bisher. Und das Zweite ist absolut richtig. Es geht bei der Bewältigung der Krise nicht nur um Reparatur, um die Wiederherstellung eines durch die Krise irgendwie gestörten Zustandes, sondern wenn man so viele Milliarden investiert, dann müssen sie eine Zukunftsorientierung haben. Und dies mit den Stichworten Klimawandel und digitale Transformation schon richtig beschrieben. Es geht um Modernisierung in dieser Richtung. Und dazu brauchen wir unerhörte Kraft und Gewissheit auch viel Geld, aber vor allem auch eine Menge Solidarität.
Und die Frage ist ja, wie die Deutschen jetzt gesehen werden, wenn sie also die Ratspräsidentschaft übernehmen. Denn es ist ja einiges eben passiert. Sie haben gesagt, me first. Und die Deutschen haben ja so ein paar Fehler gemacht. Sagt zumindest Martin Schulz von der SPD, der ehemalige Europapolitiker, den wir auch als Kanzlerkandidaten kennen.
Es gab auch Fehler. Grenzen wurden geschlossen, als grenzüberschreitende Hilfe notwendig gewesen wäre. Medizinale Unterstützung wurde zurückgehalten, da wo sie auch hätte gewährleistet werden können. Und machen wir uns nichts vor, es entstand rund um die sogenannte Corona-Bond-Debatte. Der Eindruck, Deutschland sei nicht bereit zu finanzieller Solidarität. Das war absolut falsch, aber kommunikativ war es ein Desaster.
Ein Desaster, sagt Martin Schulz. Konnten die Deutschen das sozusagen schon wieder gut machen? Was meinen Sie? Schon? Wahrscheinlich. Vielleicht.
Es war zunächst mal, das stimmt, eine erste Reaktion des Erschreckens. Übrigens nicht nur auf deutscher Seite, auch andere Länder haben ihre Grenzen geschlossen. Es ist nicht eine deutsche Erfindung, aber eben wir auch.
Gut, aber es gab eben zum Beispiel Fall, wo die Masken, die nach Italien weitergeleitet werden sollten, in Frankfurt einfach eingesackt wurden.
Ja, es hat viele solche egoistischen Exzesse gegeben. Zum Glück hat Deutschland nach einigem Zögern seine Haltung korrigiert, hat medizinische Hilfe gewährt, hat inzwischen jetzt, und das finde ich so ein wichtiges Thema, den Vorschlag eines gemeinsamen Zukunftspakets gemacht, eines solidarischen Pakets, das die Italiener auch mit großer Zustimmung aufgenommen haben. Also ich hoffe sehr, dass unsere Nachbarn sehen, dass die Deutschen Fehler gemacht haben, wie die anderen auch. Wir sind eben keine heilige Nation. sondern wir machen auch Fehler. Aber dass Deutschland und Frankreich und andere Nachbarländer jetzt auch tatsächlich solidarisch vorangehen und dass die Öffnung der Grenzen etwas offensichtlich unerhört Emotionales ist, hat man ja gesehen an der deutsch-französischen Grenze, aber auch an der deutsch-polnischen Grenze.
Und die Kanzlerin, da wollen wir noch mal hören, hat gesagt, die nachhaltige Entwicklung ist auch wichtig als Unterstützung oder als Mittel gegen die radikalen Strömungen.
Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Sie warten. Scheint sich jemand angesprochen zu fühlen. Sie warten nur darauf, soziale Ängste zu schüren und Unsicherheiten zu verbreiten. Sich für eine nachhaltige Entwicklung in allen Regionen Europas einzusetzen, ist auch ein politisches Instrument gegen Populisten und Radikale.
Ja, da hat sie sicher recht und das sagt sie vielleicht auch. Genau deswegen, was wir jetzt besprochen haben, dass man das nochmal genau hervorhebt.
Ja, Krisen sind nicht nur ökonomisch gefährliche Zeiten, sondern sie sind offensichtlich auch kulturell und sozialpsychologisch gefährliche Zeiten. Denn in Phasen der Unsicherheit, der verstärkten Ängste, ist das Bedürfnis groß nach den einfachen, klaren Antworten, nach der schnellen, wunderbaren Problemlösung. Das macht Menschen verführbar für diese einfachen Botschaften, für Schuldzuweisungen, für Verschwörungsmythen etc. Das ist die Stunde der Populisten. Und deswegen ist beides wichtig. Ökonomische Lösung, Lösung der ökonomischen Probleme, Lösung der sozialen Probleme, aber eben auch sozusagen die öffentliche Debatte darüber, was wir tun, mit welchen Zielen wir es tun. Also Transparenz politischer Entscheidungen sind auch wichtig, um genau sozusagen Verschwörungsmythen, wenn man überhaupt Menschen noch erreicht, die denen anhängen, um Verschwörungsmythen aufzulösen, ihnen zu widersprechen.
Also eine sehr interessante Zeit, in der jetzt die Deutschen die Ratspräsidentschaft übernehmen, ne?
Eine interessantes, nett ausgedrückt. Das ist eine fast dramatische Zeit und es wird ja von Deutschland, weil es nun so ein starkes und zentrales Land ist, auch erwartet, dass es führt, dass Führungsqualität
beweist,
hat, ja. dass der deutsch-französische Motor funktioniert. Das, was Macron und Merkel, also die beiden Regierungen, vorgeschlagen haben und was die EU-Kommission nun auch an großem Programm, dass das auch verabschiedet wird, denn es gibt ja noch Widerstände dagegen. Also die sparsamen, man kann auch sagen, die geizigen vier Länder, viele andere, die sozusagen auch nationale Bedenken haben. Das wird eine intensive, streitige Debatte sein in den nächsten Monaten.
In Düsseldorf soll ein Denkmal, das die Nationalsozialisten dort hinterlassen haben, umgestaltet werden am Reeser Platz. Sie haben sich's angeschaut, Herr Thierse, wie sieht das genau aus? Es war ja, dieser Platz war Aufmarschplatz für die Nazis und dieses Denkmal ist im Gedenken an die toten Soldaten des Ersten Weltkriegs errichtet worden, die auf einem Relief wieder auferstehen, ne?
Ja, und es ist eben während der Nazizeit errichtet worden. Eine gewaltige Quaderwand und dann durchaus martialische Soldatenfiguren. Es ist ein Beispiel faschistischer Ästhetik. Das ist nicht zu bestreiten. Ein Dokument nationalsozialistischer Erinnerungskultur. Mhm. Und wie ich gelesen habe, hat sich die Stadt immer mal wieder damit befasst. Aber jetzt gibt es auch wieder einen Konflikt und einen Streit darum. Wie geht man damit um?
Genau, denn das Denkmal soll umgestaltet werden. Und den ersten Preis in einem Ideenwettbewerb hat ein Entwurf bekommen, der eine 50 Meter lange Rampe vorsieht, eine Stahlrampe. Auf dieser Rampe kann man dann das Denkmal besteigen, wobei schon dieses Wort Rampe eigentlich in diesem Zusammenhang schwierig ist. Und die Schriftstellerin Ingrid Bacher hat das auch schon moniert und sie hat mit anderen prominenten Künstlern, zum Beispiel auch Gerhard Richter, Günter Uecker, Thomas Ruff, einen Brief unterschrieben, der diesen ersten Preis kritisiert. Und gestern hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur in Fazit hat sie auf die Frage gesagt, warum sie diesen Brief unterzeichnet hat.
Weil wir völlig entsetzt waren, weil es so monumental, so aggressiv ist. Aber ich muss sagen, ich verstehe auch, die Intention der Künstler war es, dass sie das andere durchstreichen wollten. Und das ist ja sehr merkwürdig, dass man heutzutage dann meint, mit Erklärungen dagegen zu setzen, wie die Wirkung wirklich ist. Denn die Wirkung ist natürlich martialisch, ist monumental, eine Stahlrampe von 50 Metern, die man begehen kann, die also auch breit ist, die weit über den Aufmarschplatz hinausragt.
Also diese martialische, monumentale Wirkung kritisiert sie. Und sie sagt auch, diese heutigen, gegenwärtigen Künstler würden eigentlich mit derselben Formensprache arbeiten wie damals die Nazis.
Das kann ich schlicht beurteilen, weil ich den Entwurf nicht richtig vor mir habe. Ich weiß nicht,
aber wenn es so wäre, würden Sie das kritisieren?
Ja, ich finde es problematisch. Es ist ja einerseits ein Grundsatzproblem, das man aber nur im konkreten Fall diskutieren und lösen kann. Welche prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten gibt es im Umgang mit solch einer Erbschaft? Erstens, stehen lassen, steht ohnehin unter Datenschutz.
Denkmalschutz.
Unter Denkmalschutz, nicht Datenschutz, unter Denkmalschutz. Es hat offensichtlich keine Wirkung, es ist ja kein wichtiger Platz. Aber das ist der eine Punkt. Zweitens, man kann dann etwas kommentieren dazu erklären.
Das sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall.
Wann es entstanden ist und welche
Führung
Geschichte
macht,
sich damit verbindet.
Genau.
Das dritte ist, es neukünstlerisch einbetten, das ist der jetzige Versuch. Das ist immer eine ziemlich schwierige Affäre. Oder das vierte ist abreißen. Und da ich kein Anhänger von Bilderstürmerei ist und ich auch nicht glaube, dass wir unsere Geschichte entsorgen dürfen, plädiere ich eher dafür, dass man entweder erläutert oder eine intelligente und überzeugende künstlerische Kommentierung findet. Aber die muss auch überzeugen und die darf nicht selber in die Falle gehen, von der Frau Bachea gesprochen hat, dass sie im Grunde die alte Ästhetik nicht konterkariert, sondern eher bestätigt.
Ich meine, die Gefahr ist vielleicht auch, dass Rechte diesen Platz nutzen könnten für ihre Zwecke.
Ja, aber das ist bisher offensichtlich nicht passiert. Und wenn, dann müssen sich die Bürger dagegen wehren. Ich finde ohnehin, dass es Aufgabe der Bürgergesellschaft ist, ihre Straßen und Plätze nicht Rechten und Rechtsextremen zu überlassen und damit also auch zu zeigen, wie sie selber kritisch mit einer solchen Erbschaft umgehen.
Wir hören mal Sebastian Freitag. Er ist nämlich der Schöpfer dieses Entwurfs zur Umgestaltung dieses Denkmals in Düsseldorf.
Wir haben gelernt, dass die nationalsozialistische Ästhetik so perfide und vielschichtig ist, dass uns nicht mehr leicht fällt zu sagen, wir haben eine Form, die wir eindeutig als nationalsozialistisch bezeichnen können und wir haben die Gegenform. Es wäre ja wunderbar, wenn wir Formen finden, die unverbraucht und die das Gute repräsentieren und das Demokratische. Leider fällt es uns schwer, das so eindeutig voneinander zu trennen. Und mit dieser Bürde ist man als Künstler, gerade wenn man im öffentlichen Raum arbeitet, immer beschäftigt. An jeder Stelle haben wir es mit kontaminiertem Material zu tun. Dadurch fällt es uns schwer, eine eindeutige Position, also ein eindeutiges Material zu finden, mit dem wir im Grunde moralisch einwandfrei argumentieren können. Und dafür stehen wir eben vielleicht auch in der Generation heute mit einer anderen Perspektive, dass wir den Diskurs brauchen und wir die Komplexität überhaupt nicht genug ausschöpfen können. Das ist einfach so wahnsinnig schwierig.
Also wahnsinnig schwierig, deshalb brauchen wir Diskurs. Ist das überzeugend, was er sagt?
Das ist richtig, aber ein Denkmal ist nicht einfach ein Diskurs. Ein Denkmal ist eine Entscheidung.
Erstmal eine städtebauliche Realität.
Ist eine Entscheidung und ist auch immer auch eine Vereinfachung. Und deswegen ist ja der Kommentar dann so schwierig, wie damit umzugehen ist. Und ich glaube ja, wenn man mal andere Beispiele nimmt, wir haben einen kleinen Streit über das Berliner Olympiastadion, das ja in der Nazi-Zeit für 36 gebaut wurde, aber schon eher entworfen ist. Aber da gibt es auch bestimmte Figuren, die nur nicht auffallen, weil da kaum ein Mensch hinkommt. Selbst die japanische Botschaft ist ein Bau aus der Nazi-Zeit, hat sozusagen die typische Architektur der 30er Jahre. Ich bin nicht dafür, dass wir das alles beseitigen, sondern man muss dann Akte der historischen politischen Bildung immer wieder versuchen. Und deswegen sage ich, die Erläuterung, die kommentierende Erläuterung, die Aufklärungsarbeit ist ganz wichtig. Denn Geschichte zu entsorgen, dann haben wir keinen Anstoß mehr. Ich finde Steine des Anstoßes, die dann zu Quellen des Lernens werden, das ist nach wie vor wichtig.
Ich finde es ganz interessant. Die Frau Bachea hat den Vorschlag gemacht, dass man das Pflaster ändern könnte, um eben so diese Ästhetik des Aufmarschplatzes einfach zu verändern. Dann könnte man das Relief so lassen, aber es wäre eine Veränderung.
Ja, ich kann den Platz nicht jetzt sofort vor Augen haben, aber es würde mir sofort einsichten, eine Veränderung, die das in einen anderen Kontext bringt. Ohne sozusagen zu beseitigen.
Der Bundesgerichtshof hat heute zum zweiten Mal über den Fall entschieden, in dem es um die zwei Raser geht, die durch Berlin gerast sind und dabei einen tödlichen Unfall verursacht haben. Und der BGH hat jetzt gesagt, Rasen war in diesem Fall tatsächlich Mord und nicht etwa fahrlässige Tötung. Bevor wir gleich drüber sprechen, lassen wir uns von Bernd Wolf diese Sache noch mal kurz erzählen.
H und S hatten sich 2016 auf dem Berliner Kuhdamm ein Rennen mit zwei PS-starken Autos geliefert. Nach 3,5 Kilometer Raserei über 11 zum Teil rote Ampeln und Geschwindigkeiten bis 170 km/h rammte Hamdi H. den Jeep eines Rentners. Der starb noch am Unfallort. Rechtlich problematisch und für einen Tatrichter außerordentlich schwierig sei es, so die Vorsitzende BGH-Richterin, zu erkennen, ob die Täter mit bedingtem Tötungsvorsatz oder nur fahrlässig handelten. Hamdi H. wurde bescheinigt, dass er mit seiner außergewöhnlich gefährlichen Fahrweise den Tod anderer billigend in Kauf genommen habe. Dass er eigentlich nur das Rennen gewinnen und niemand schädigen wollte, ändert daran nichts. Marvin N., also der, dessen Auto den Jeep nicht zerstörte, er muss zum dritten Mal vor das Berliner Landgericht. Es sei unwahrscheinlich, so der BGH, dass er während der Raserei den Tatplan Autorennen mit Hamdi H. erweitert habe auf die gemeinsame Tötung eines Menschen.
Also das Schwierige, Herr Thierse, ist ja in diesem Fall in den Kopf der beiden hineinzuschauen. Sind Sie jetzt sozusagen der fahrlässigen Tötung schuldig, weil sie das nur billigend in Kauf genommen haben, dass sie jemand getötet haben, oder hatten sie Vorsatz im Kopf? Das ist ja wirklich unglaublich schwierig zu entscheiden.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin nur nicht sicher, ob bei anderen Verurteilungen, bei anderen Straftaten auch so viel Mühe aufgewandt wird, sich in den Kopf des Täters zu versenken. Nein, ich gestehe, dass ich erleichtert bin über diese Entscheidung, weil ich glaube, dass es dieses Zeichen ist notwendig, denn was ist Raserei? Es ist eine gnadenlose Rücksichtslosigkeit, die extremste Form von Egoismus. Und Rücksichtslosigkeit und Egoismus sind inzwischen Volkssport geworden, haben sich ausgebreitet. Ich nehme ein anderes Beispiel, das nicht in die Nähe einer Straftat kommt, aber ich werde die Bilder nicht vergessen. Diese Protestveranstaltung auf dem Teltow-Kanal mit den Booten, Leute, die für die Wiedereröffnung der Clubs demonstriert haben, gegen alle Vorschriften der Rücksichtnahme in Corona-Zeiten und einen Lärm ausgerechnet gegenüber dem urbanen Krankenhaus. Sie demonstrieren für ihr Vergnügen und im Krankenhaus ringen Menschen um ihr Leben und arbeiten Pfleger und Ärzte hart. Da merkt man, was in dieser Gesellschaft los ist.
Gut, Sie argumentieren natürlich jetzt moralisch, aber hier muss man ja natürlich als Richterin juristisch vorgehen. Und es gibt diese drei Mordmerkmale, die die Berliner Richterin jetzt erfüllt gesehen hat. Das Opfer sei arglos gewesen, wehrlos. Und bei dieser enormen Geschwindigkeit seien die Autos zum gemeingefährlichen Mittel geworden. Dann eben auch die Rücksichtslosigkeit, die Selbstsucht der Männer spricht für niedrige Beweggründe. Aber eben immer wieder diese Frage, war es auch Vorsatz?
Ja, und deswegen, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Und deswegen sage ich einfach, ich bin erleichtert über die Entscheidung des Gerichts jetzt.
Ja, es gibt natürlich auch andere, gerade Raserurteile. Und ich glaube, man muss das in jedem Fall trotzdem nochmal genau betrachten, wie die Sachlage jetzt genau war.
Das ist in einem Rechtsstaat immer so, dass der konkrete Fall betrachtet und bewertet werden muss und nicht allgemeine Urteile, auch wenn wir uns vernünftigerweise auch moralisch verständigen darüber, was angemessenes und anständiges oder unanständiges und menschenfeindliches Verhalten ist.
Danke Ihnen, Herr Thierse, dass Sie hier waren in dieser Mittagsstunde. Gehen Sie zurück in Ihr Büro jetzt?
Ich gehe jetzt zurück in mein Büro. Es ist noch so viel zu erledigen, was ich zu Hause nicht schaffe.
Was werden Sie tun?
Also ich muss noch eine Reihe Briefe beantworten und ich habe jetzt noch ein langes Gespräch für eine Zeitschrift über die Frage, was hat die Corona-Epidemie für Erfahrungen gemacht, was lernen wir aus ihr? Können wir wirklich etwas aus ihr lernen? Was sollten wir ändern? Was wird sie vermutlich nicht ändern?
Okay, Hauptpunkt nur ganz kurz, was müssen wir lernen?
Ich glaube, wir haben erfahren, wie sehr unsere Gesellschaft, auch unsere Wirtschaft, unser Zusammenleben angewiesen ist auf den Staat und auf Solidarität. Die Staatsbedürftigkeit unserer Gesellschaft. Und das heißt ja auch den Sozialstaat, der organisierte Solidarität ist. Ich hoffe, die Leute vergessen das nicht.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich tief eingeprägt, dass Solidarität ganz wichtig ist. Danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Gerne.